Ich spreche jetzt mit Michael und Marion von der Autonomen Afrika-Gruppe. Hallo.
Hallo.
Ich würde euch bitten, dass ihr mir kurz erklärt, wie eure Initiative entstanden ist, was ihr bezweckt. Einfach ein bisschen erklären, worum es geht.
Ja, die Autonome Afrika-Gruppe ist eigentlich keine Initiative, sondern ein Zusammenschluss von Leuten, die vor allem gemeinsam schreiben, gemeinsam überlegen, gemeinsam Dinge zu Papier bringen. Allerdings auch ein Zusammenschluss von Leuten, die neben dieser Papierarbeit politische Aktionen durchführen, und zwar seit Anfang der 90er Jahre. Der Anlass war für uns der Ausbruch von Rassismus in Deutschland, der damals stattgefunden hat.
92.
Und die Feststellung, dass dieser Rassismus, der ja immer als ein Rassismus der Skinheads, der Nazi-Banden gehandelt worden ist, eben auch eine ganz starke Verwurzelung hat in der Gesellschaft, in der damals stattgefundenen Hetze gegen die Asylanten, gegen die Flüchtlinge. Und dass eigentlich das größere Problem ist, wie können wir mit diesem Rassismus, dem institutionellen Rassismus in der Gesellschaft umgehen, und nicht das Problem ist, dass eben dann ein paar Nazis über die Stränge schlagen. Und daraus haben wir dann eben angefangen, darüber nachzudenken, wie kann man mit solchen rassistischen Äußerungen umgehen und wie kann man die auch konterkarieren. Und da haben wir dann angefangen, über Kommunikations nachzudenken, wie kann man so versuchen, da zu intervenieren. Und das war eigentlich für uns der Ausgangspunkt von der politischen Praxis, die wir jetzt so die letzten 10 Jahre betrieben haben.
Und die wir Kommunikationsguerilla genannt haben. Also in anderen Ländern werden ganz ähnliche Sachen gemacht. Das heißt dann Culture Jamming oder Umberto Eco nennt es semiotische Guerilla. Und das sind alles so Sachen, die nicht genau das Gleiche sind, aber in eine ähnliche Richtung gehen. Kommunikationsguerilla ist eine Sache, die, also wenn wir Kommunikation sagen, dann meinen wir nicht nur Computer oder Technik im Allgemeinen, sondern Kommunikation bezieht sich natürlich auf Kommunikation auch im öffentlichen Raum, Kommunikation von Körpern, physische Kommunikation, Medienkommunikation, Telefon, Radio, Fernsehen, was weiß ich was, also wirklich alles auf allen Ebenen.
Ja. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns nicht zum Beispiel als Medienguerilleros oder Medienaktivisten in erster Linie definieren, sondern da große Bandbreite eigentlich haben an Kommunikationsformen. Wir finden es auch wichtig, in Aktion auf ganz vielen verschiedenen Ebenen agieren zu können, also jetzt nicht sich zum Beispiel auf Medien zu fixieren. Ich denke, man sollte das an einem Beispiel erklären, also eine Aktion, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, das war eine öffentliche Rekrutenveranstaltung.
Das heißt, Moment mal, das Wir muss man dazu sagen, das Wir war natürlich nicht die Afrika-Gruppe, sondern das Wir ist eben einfach so ein loser Zusammenhang von Leuten, die sich für eine bestimmte Art von politischer Artikulation, für Kommunikationsguerilla und so weiter interessieren. Es ist sehr breit und sehr flüssig und ändert sich auch immer wieder. Es sind immer ganz unterschiedliche Gruppen beteiligt.
Also da waren das sehr viele Leute aus ganz unterschiedlichen antimilitaristischen Zusammenhängen, die da agiert haben. Da gab es also in Stuttgart eine öffentliche Rekrutenvereidigung, und im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg war das eben so, dass die deutsche Bundeswehr da sehr viele solche Vereidigungen durchgeführt hat, um zu zeigen, eben, wie die Armee in der Gesellschaft verwurzelt ist. Und wir wollten das, nachdem Deutschland da zum ersten Mal wieder einen Krieg geführt hatte, gerade eben auch entsprechend kritisieren. Und die Überlegung war nun, es gab eine Rekrutenvereidigung vor vielen Jahren, vor 20 Jahren zum letzten Mal in Stuttgart. Und da gab es eine furchtbare Randale und die ganze Stadt ist irgendwie, die Scheiben sind eingeflogen und es gab da so einen riesen Aufstand. Und das war vollkommen klar, dass das diesmal nicht so sein würde, dass es auch überhaupt keinen Sinn macht, so eine riesige Randale zu veranstalten. Und die Frage war, was macht man stattdessen? Und was wir gemacht haben ist, wir haben Medien genutzt, um durchaus so eine Stimmung zu verbreiten, da ist was im Busch, da könnte irgendwas passieren, was ganz Unkontrollierbares. Also es gab dann eine Website, die extra eingerichtet worden ist mit Anleitung, wie werfe ich ein Ei oder sowas. Und die wurde aber nicht jetzt unter den Aktivisten bekannt gemacht, sondern eigentlich nur geguckt, dass die Polizei die halt ins Gesicht kriegt. Und dann war aber für die schon Allah, die mobilisieren im Internet, Panik, ganz gefährlich. Und das Ergebnis war, dass dann aus, eben um die Sicherheit zu gewährleisten, diese Rekrutenvereidigung so in den Innenhof von einem Schloss stattgefunden hat. Und auf der einzigen offenen Seite wurde das dann von 3 Reihen von Polizei abgeriegelt, was natürlich die Integration der Bundeswehr in die Zivilgesellschaft ganz wunderbar demonstriert hat. Die ganze Stadt wurde dann die Autos angehalten und die Leute mussten irgendwie ihre Einkaufstaschen zeigen. Was haben sie da drin? Sind da gefährliche Gegenstände drin? Was natürlich auch alle Leute gefreut hat. Und was wir gemacht haben, war was ganz anderes dann. Es war abzusehen, dass die alles abschranken werden und dann haben wir gedacht, wir helfen ihnen. Also wir machen noch eine Abschrankung. Und wir haben dann um den ganzen Platz rum, auf dem dieses Ding stattgefunden hat im Hintergrund, haben wir dann eine Abschrankung gezogen, in dem Leute eben sich weiße Overalls angezogen haben, Schutzanzüge, so Atemschutzmasken und mit weißen Planen das abgeriegelt haben. Und die Erklärung drüber war, haben wir dann ein Flugblatt gemacht. Also Gewalt ist ein biologisches Phänomen, wie wir alle wissen. Und das wird durch ein Virus übertragen, durch einen Erreger, durch ein Paravirus vom Typ BW, die Bundeswehr. Und es gab dann auch so eine nette Geschichte, so eine Mutter, Hilfe, mein Sohn hat BW und seitdem ist er ganz komisch drauf und muss immer so eckig laufen und macht ganz komische Dinge und guckt sich immer schreckliche Videos an. Also es wurde einfach so aufgezogen, die da hinten, die sind von so einem komischen Virus infiziert und die sind ganz schrecklich und wir müssen die Stadt schützen und deswegen machen wir diese Abschrankung. Und das Ganze war dann eben, die Funktion war, erstmal ein Bild zu machen, das zeigt, die Bundeswehr ist überhaupt nicht in die Gesellschaft integriert, sondern sie ist so ein Fremdkörper da hinten, der von der Polizei abgeriegelt werden muss und auch noch von diesen Virenschützern. Und deshalb den Leuten zu zeigen, und natürlich haben die Leute sich auch furchtbar über die Bundeswehr aufgeregt. Einfach deswegen, weil die Polizei in die Taschen geguckt hat.
Und es gab hinterher auch tatsächlich eine Diskussion in den Medien über Sinn und Zweck der Bundeswehr.
Nicht über Sinn und Zweck der Bundeswehr, sondern über Sinn und Zweck dieses Gelöbnisses.
Ja, Sinn und Zweck von öffentlichen Gelöbnissen.
Wieso muss man so viel Geld dafür rausschmeißen, da die Polizei herzukarren am Wochenende und...
Ja. Was ist bei dieser Diskussion über, also die in den Medien publiziert worden ist, dann rausgekommen oder war das einfach nur Artikel?
Ach, das waren einfach nur Artikel und das, also die Bundeswehr ist deswegen nicht abgeschafft worden und die Gelöbnisse sind auch nicht abgeschafft worden, aber ich denke, es hat einfach den öffentlichen Diskurs über Bundeswehr wieder mal ein bisschen angetrieben. Das war alles.
Und es ist halt so, du kriegst normalerweise bürgerliche Zeitungen nicht dazu, also die hätten normalerweise so eine Berichterstattung gemacht, ja, da war das Gelöbnis und also so einfach so eine Sachberichterstattung. Und so war aber doch der Aufruhr in der Stadt, oder also das haben einfach so viele Leute mitgekriegt und haben sich auch genervt, dass die sich schon bemüßigt gefühlt haben, eben diese Frage überhaupt zu stellen. Muss man so viel Geld aufwenden, um die Bundeswehr im öffentlichen Raum zu inszenieren, wenn man dann doch bloß zeigt, dass die Bundeswehr irgendwie gar nicht reingehört, dass sie ein Fremdkörper ist. Und das war letztlich das, was wir sagen wollten. Nur haben wir keine Medien und vor allem keine Tageszeitung mit, was weiß ich, 50.000 Auflage, in der das dann gestanden ist.
Das heißt jetzt, die Effekte, die eure Bemühungen irgendwo sind, also die Effekte davon sind, dass die Leute darüber nachdenken, darüber sprechen, oder ja. Gibt es sonst noch Ziele?
Ja, die Effekte sind einfach, es ist, ich würde sagen, Irritation von einem dominanten Diskurs. Also, dass man Normalität in Frage stellt und zwar nicht durch Rationalität, also nicht dadurch, dass man einen Artikel veröffentlicht, ich meine, das passiert auch, aber das ist was anderes, oder nicht dadurch, dass man eine Argumentation auf einem Flugblatt, an einem Infotisch ausgibt, sondern dass man die Normalität eben in den kulturellen Formen in Frage stellt. Dass man irgendwas, was absolut normal ist, nämlich also Gelöbnisse, das weiß man in Deutschland, dass es das gelegentlich gibt, dass man das irgendwie so verfremdet, dass es als was Seltsames plötzlich dasteht.
Zum Beispiel ist es auch normal, dass dann eben die Polizei irgendwelche Abschrankungen plötzlich in der Stadt macht und man da halt nicht durchgehen kann. Dafür haben sie Uniformen und deswegen dürfen sie das. Und dann machst du halt auch eine Abschrankung. was machen die Leute jetzt damit? Natürlich musst du sie durchgehen lassen, weil du ja nicht die Polizei bist, aber das ist ja egal. Zunächst mal ist es da und die Leute können sich damit, müssen sich auch damit auseinandersetzen, was soll das, was ist da los?
Also du stellst praktisch auch die Legitimität von Kontrolle in Frage. Aber eben nicht, indem du eine Straßenschlacht mit Polizei vom Zaun brichst, sondern indem du dich hinstellst und auch abschrankst. Das ist manchmal, denke ich, sogar eine tiefergehende Irritation.
Und inwieweit nützt ihr die neuen Medien, also Internet? Wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges Instrument für euch.
Das ist relativ. Also wir selber haben eine Homepage, die wir auch schon benutzt haben, um Aktionsaufrufe zu verbreiten. Für uns ist es aber so, dass es ist vor allem ein schnelles und effizientes Kommunikationsmedium zwischen Leuten, die sich entweder schon kennen oder die doch derselben Szene angehören. Also was wir nicht glauben, ist diese Fiktion von der universellen Hörerschaft im Internet, was, glaube ich, für das Internet ein ganz wichtiges Ding ist. Wenn du was ins Netz setzt, dann kannst du ja im Prinzip jeder auf der ganzen Welt oder zumindest jeder, der einen Rechner hat, sich angucken. Stimmt natürlich nicht. Kein Mensch guckt sich's an. Außer den Leuten, die eh davon wissen oder die auf einer anderen Ebene davon mitkriegen. Und da sind verschiedene Ebenen. Zum einen unter den Leuten, die eben in einer bestimmten Szene sind, ist es ein ganz schnelles Medium. Es geht ruckzuck, du kannst sofort was verbreiten, du kannst Texte sehr schnell verbreiten, du kannst Materialien, Bilder, was auch immer, ruckzuck rüberbringen und dafür ist es sehr effizient. Es ist auch ein wichtiges Ding, dass es genau diesen Mythos gibt. Das habe ich vorher versucht, ein bisschen anzureißen. Wenn die Polizei sieht, da gibt es diese Homepage im Internet, dann ist sofort Alarm. Weil wer könnte das alles, alle Punks in ganz Deutschland oder alle Anarchisten oder wer auch immer, liest das Ding und kommt nach Stuttgart und macht die Stadt zu Trümmer und Asche. Das ist die Vorstellung, weil man es nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, mit dieser Vorstellung zu spielen, ist was sehr Schönes. Und es gibt Gruppen, nicht wir, muss dazu sagen, also wir haben sehr rudimentäre technische Fähigkeiten, was das Netzkommunikation angeht. Wir können mit Mühe eine Homepage betreiben und wir kriegen auch irgendwie unsere Texte da drauf.
Und wir können E-Mails schreiben, aber damit hat es sich erstmal.
Aber dann ist wirklich Schluss. Es gibt natürlich Leute, die das sehr viel professioneller und systematischer betreiben, das Internet als ein Medium für solche Aktionen zu nutzen.
Und das ist eine Gruppe, zum Beispiel gibt es eine Gruppe in Kalifornien, Vereinigten Staaten, die heißen Artmark, also wie Kunst, und das R ist in so einem Kreisel drin, wie man es von Medikamenten kennt. Und die haben ihre Webpage wie so eine Dotcom-Company aufgezogen, also wie so ein Geschäft im Netz. Und die verkaufen kulturelles, was verkaufen sie?
Kulturelle Subversion.
Genau, kulturelle Subversion. Indem sie auf ihrer Seite verschiedene Projekte anbieten und subversive Projekte. Und um ein subversives Projekt zu realisieren, braucht man eine Idee. Man braucht jemanden, der es durchführt und man braucht Geld. Die Ideen stehen auf der Liste und dann wird eben praktisch das angeboten auf dem Markt der subversiven Agitatoren oder Praktiker. Und wer Interesse an irgendeinem Projekt hat, kann sich da dranhängen und entweder Geld bezahlen oder irgendwas produzieren.
Ja, und ich denke, das Spannende daran ist gar nicht, ob es funktioniert. Das funktioniert vielleicht auch gar nicht so gut. Sondern spannend ist, dass es da so eine Institution gibt, über die solche Aktionen verbreitet werden und dass potenziell sehr viele Leute sich da einklinken könnten. Und ich glaube, dass das ein Effekt ist, genau dieser Mythos des Netzes, der nicht kontrollierbar ist, wo du einfach nicht weißt, ist das eine Information, die vollkommen versagt oder ist es eine Information, die eine riesige Welle schlagen kann. Ich glaube, dass das was ganz Spannendes ist jetzt im der Art, wie sich Gesellschaft bei uns entwickelt, dass solche virtuellen Informationen, Gerüchte, Dinge, die passieren könnten, von denen aber kein Mensch weiß, ob sie passieren, dass die tatsächlich auch ganz, ganz starke materielle Wirkungen haben können. Also in so einer Dotcom-Economy, in der einfach Firmen, die ein Aktienkapital von vielen, vielen Milliarden haben, tatsächlich materiell nur aus einem Server und aus ein paar Dingen bestehen. Und jetzt kommt das Gerücht, alle Hacker der Welt werden jetzt diese Firma einmachen. Und dann ist er eingemacht.
Ja. Und das ist ja auch passiert mit diesem Toy War. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für nochmal so eine Geschichte über Netzaktivismus. Es gibt, so viel ich weiß, sogar in Österreich eine Künstlergruppe.
Nee, Schweizer.
Ach, Schweizer sind es, genau. Also eine Gruppe, die heißt eToy. Das ist eine Künstlergruppe und die machen so ziemlich perverse Sachen im Netz. Also doch, Gewalt und so. Ja. Und dann gibt's eine Internetfirma, die Spielzeug vertreibt und die heißen eToys. Und die Spielzeugfirma war der Meinung, dass das nicht angeht, dass diese Künstlergruppe den gleichen Namen hat, obwohl die Künstlergruppe älter war, und hat versucht, den zu untersagen, diesen Namen zu benutzen. Also praktisch einen Prozess angestrengt.
Und das Ding war natürlich, dass dieser Prozess wurde dann in den USA angestrengt. Und es war eine Firma, die eben ein Aktienkapital damals gehabt von 300 Milliarden hat, gegen eine Künstlergruppe, die nichts hat. Und es ist klar, dass du damit verloren hast eigentlich. Egal, ob du recht hast oder nicht. Die Künstler hatten recht, weil sie haben sich den Domainnamen etoy.com schon 2 Jahre eintragen lassen, bevor es diese komische Company überhaupt gab. Aber wie kannst du so einen Prozess durchhalten, mit dem Risiko zu verlieren und dann die Anwälte vom Gegner zahlen zu müssen? Um etliche Millionen, es geht einfach nicht. Naja, und was aber passiert ist, ist, dass sich im Netz eben eine Mobilisierung stattgefunden hat, die eigentlich sehr virtuell war. Diese Gruppe Artmark zum Beispiel hat ein Computerspiel ins Netz gesetzt. Das Computerspiel bestand eigentlich nur darin, Ziel ist es, den Aktienwert von etoys.com bis zu dem und dem Datum auf Null zu bringen. Und alle Mittel sind erlaubt. Mhm. Und es gab dann natürlich lange Listen, was man alles machen könnte. Und
es wurden Gerüchte auf so Webpages ausgestreut für Aktienkäufer, also Leute, die so an der Börse spekulieren. Auf einmal waren da überall fürchterliche Berichte über alle Hacker der Welt, die jetzt gegen eToys zur
natürlich genauso
in den Kampf
ziehen. Für Leute, die sich für Aktien interessieren, ja, und für hochspekulative Anlagedinge. Und wenn dann eben genügend viele Leute in diesen Newsgroup plötzlich auftauchen, die sagen, oh, da müssen wir aufpassen, da passiert das und das und guckt euch mal das und das an, dann wird es sehr real. Und die Drohung war sozusagen, den Server von denen eben einfach zu blockieren auch. Und dann ist natürlich die Firma nicht mehr existent. Und das war gar nicht materiell, glaube ich. Ich glaube gar nicht, dass das groß funktioniert hat in Wirklichkeit. Aber virtuell hat es hervorragend funktioniert. Und ja, und es ist passiert. Also ihr Aktienkurs hat sich gedrittelt in der Zeit.
Ihr Aktienkurs hat sich gedrittelt und die Firma hat also immer höhere Angebote an die Künstler gemacht, den Geld zu bezahlen für den Namen, was natürlich die Künstler nicht angenommen haben, weil sie damit ja auch an Glaubwürdigkeit verloren hätten. So. Also es war so ein Beispiel dafür, wie man das Netz auch wirklich als Aktionsfeld nutzen kann.
Ja, und am Schluss haben sie hat eToys.com aufgegeben.
Ja.
Also die haben ja.
Ja. Es ist dann noch, unsere Hörerinnen können sich vielleicht jetzt unter eurer Initiative oder wie auch immer nicht so viel vorstellen. Trifft man sich einmal im Monat oder ist es einfach, ich zähle mich zur Afrika-Gruppe, weil ich auch solche Sachen mache?
Naja, vielleicht eher, da ist vielleicht Luther Blissett die bessere Adresse. Also
wir haben ein Buch rausgegeben, dieses Handbuch der Kommunikationsguerilla mit den Autoren Afrika-Gruppe, Luther Blissett und Sonja Brünzels. Die beiden letzteren sind tatsächlich multiple Namen, also Namen, die schon von anderen Leuten vor uns verwendet worden sind in anderen Zusammenhängen und hoffentlich auch von anderen Leuten nach uns verwendet werden. Wofür auch immer. Das ist halt so ein Name, der offen ist. Und
ja,
die Afrika-Gruppe, ob die offen ist, weiß ich gar nicht. Also es ist ganz schwierig zu sagen.
Es ist einfach, es sind Leute, die irgendwie in dieser Provinz da leben und sich lange kennen. Und wenn irgendwas jemanden ärgert, dann setzt man sich mal hin und macht was. Da sind aber auch nie irgendwie alle beteiligt und es wechselt, wer wann was mitmacht. Das ist mehr so ein Zusammenhang, der sich gelegentlich mal sieht, aber auch sehr oft nicht. Also ereignisabhängig.
Und mittlerweile natürlich.
Und ich denke aber, dass das wirklich ganz oft so ist, wenn ich mir angucke, wie das gestern auf dem Volksstimmefest war, wo sich andauernd Leute getroffen haben, die sich sonst nie sehen, aber die sich einmal im Jahr sehen oder vielleicht noch am 1. Mai und dann schwätzt man auf einmal über Sachen und denkt sich irgendwas aus. Ich denke, dass man sich so ungefähr vorstellen kann. Das ist so ein lockerer Zusammenhang.
Verstehe. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr Zeit für mich gehabt habt und wünsche euch noch viel Spaß am Free Speech Camp.
Ja, vielen Dank.
Danke.